Schütz dein Herz, haben wir gerade gesungen. Ihr kennt hoffentlich alle den Bibelvers aus Sprüche 4, Vers 23, auch wenn ihr nicht genau die Stelle kennt, aber den Inhalt des Bibelverses kennt ihr hoffentlich alle. Und wenn nicht, dann haben wir entweder als Prediger ein Stück weit versagt oder eure Ohren müssen noch mal etwas gespitzt werden. In Sprüche 4, 23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und warum? Warum sollen wir mehr als alles andere das Herz behüten? Ganz instinktiv. Eine Mutter würde ihre Kinder mehr behüten als ihr Herz. Also für den Moment der Gefahr ist es verständlich. Aber ganz häufig ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht so sehr auf unser Herz Acht haben, sondern auf andere Dinge, die uns sehr lieb sind, wie zum Beispiel unsere Kinder. Oder sonst irgendwelche Dinge, die uns am Herzen liegen und die wir behüten, die wir beschützen. Und wenn die in Gefahr gehen, dann kommt bei uns Angst hoch. Warum aber sagt der weise König Salomo, inspiriert von Gott, mehr als alles andere behüte dein Herz? Nun ganz einfach, weil das raus das Leben quillt. Aus dem Herzen quillt das Leben. Und wir wollen uns heute ein Stück weit genau diesen Gedanken zuwenden und einmal einen Blick auf das Herz und wie das Herz funktioniert machen. Nun geht es mir heute nicht um die muskuläre Pumpe in unserem Brustkorb, wegen derer ich durchaus auch immer wieder zu tun habe. Es geht mir vielmehr heute um das Herz, das dein inneres Wesen abbildet. Dort, wo dein Sitz deiner Gedanken, deiner Gefühle, deiner Entscheidungen ist. Dort, wo du entscheidest, was du tust und was du lässt. Dieses innerste Wesen, was uns sozusagen zu dem macht, was wir sind, bezeichnet die Bibel als das Herz. Und in dem Sinne, wie wir ja auch im übertragenen Sinne das Herz in unserer deutschen Sprache gebrauchen, werde ich heute entsprechend von dem Herz sprechen. Ich möchte also die Frage stellen, und in diesem Fall habe ich tatsächlich einmal eine Frage als Titel genommen, wo ist dein Herz? Ja, wo dein Schatz ist, richtig. Wo ist dein Herz? Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen, und ich möchte drei wichtige Fragen in diesem Zusammenhang beantworten. Es gibt viele Fragen, die man dazu beantworten könnte, aber ich möchte drei sehr wichtige Fragen beantworten. Die erste Frage ist einfach diese Frage auf das vergangene Jahr bezogen. Wo war dein Herz 2025? Die zweite Frage, die uns schon mehr beschäftigen wird, ist, wie können wir erkennen, wo unser Herz ist? Sehr oft merken wir gar nicht, wo unser Herz tatsächlich seinen Wert legt. Und wir wissen intellektuell von unserem Kopf her, was wichtig sein soll und glauben in unserem Leben auch, dass es wichtig wäre. Und in Wirklichkeit sind aber ganz andere Dinge für uns viel wichtiger. Und wir merken nicht, dass unser Herz nicht mehr dort ist, wo es sein sollte. Wir haben es nicht bewahrt oder noch nicht mal geschaut, wo es überhaupt rumliegt. Und die dritte Frage, die ich gerne beantworten möchte, die ist eben auch sehr wichtig vom Inhalt her. Wohin gehört dein Herz? Und ich hoffe sehr, dass ihr alle diese Frage sehr ehrlich beantworten werdet können. Lasst uns gemeinsam ein paar Verse aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Einen Vers aus Kapitel 6, Vers 21. Das ist sozusagen der Prinzipvers, so ein Grundprinzip. Und dann möchte ich einige Verse aus dem 15. Kapitel lesen. Matthäus Kapitel 15, die Verse 17 bis 20. Lasst uns gemeinsam sehr achtsam lesen, was Gott uns hier schreibt. In Matthäus 6, Vers 21 schreibt Gott, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Lass uns ein paar Kapitel weiterblättern, wo Jesus noch einmal über das Herz spricht, in Matthäus 15, und dort die Verse 17 bis 20 lesen. Es ging in dem Zusammenhang darum, dass die Jünger mit ungewaschenen Händen gegessen haben und die Pharisäer es kritisiert haben. Und Jesus macht hier deutlich, dass ungewaschene Hände, also wenn Schmutz an den Lebensmittel in den Magen kommen, dass das den Menschen nicht verunreinigt, also kultisch oder wie auch immer, sondern das Hauptproblem ist, was aus dem Menschen herauskommt. Und da will ich einfach nur diese vier Verse lesen, das Ende dieses Gesprächs. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Also es kommt nicht in den Herz, es kommt in den Bauch. Was aber aus dem Mund herauskommt, und damit ist natürlich die Worte gemeint, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Lasst uns beten. Unser Gott und unser Vater im Himmel, in deinem Wort rufst du uns mehrfach auf unser Herz Acht zu geben. Denn unser Herz entscheidet so viel. Es ist dort, wo der Schatz unseres Herzens ist. Davon reden wir, darüber denken wir nach. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute zeigst, wo unser Herz im vergangenen Jahr war. Dass du uns zeigst, wie wir erkennen können und sehen können, wo es tatsächlich ist und womit sich unser Herz beschäftigt. Und dass wir auch als Drittes lernen, ehrlich uns gegenüber selbst zu sein, in der Frage, wo unser Herz hingehört. Und lehre uns, unser Herz zu bewahren, es zu behüten, es zu bewachen, weil aus ihm, so wie du schreibst, das Leben kommt. Und auch für mich bitte ich dich um Demut, um Gnade, um Weisheit. Amen. Nun, am liebsten würde ich euch allen eine Aufgabe geben und sagen, schreibt mal bitte auf, wo euer Herz im vergangenen Jahr gewesen ist. Und dann wäre ich sehr gespannt, was ihr geschrieben habt. Dann würde ich das einsammeln und dann würde ich mit euch durchgehen, um herauszufinden, wie kann ich überhaupt herausfinden, wo mein Herz ist. Es gibt so ein paar Testkriterien, die sind sehr, sehr gut. Und wenn wir das gemacht haben und ihr das auf euer Leben des vergangenen Jahres angewandt habt, all diese Tests, die man dann machen kann, und dann schauen, was ist rausgekommen und dann mit eurer ersten Antwort vergleichen. Das wäre wirklich spannend. Ich empfehle es euch, tut es zu Hause einmal. Es ist gut. Auch ich habe mehrfach in meinem Leben erlebt, dass ich mit meiner Vermutung, wo das Herz ist, nicht ganz korrekt lag. Ich lag daneben. Wenn ich geschaut habe, wie die Tests ausfallen, wenn ich sie tatsächlich anwende, dann musste ich sagen, nun ja, es war nicht dort, wo es hätte sein sollen. Nun, ich verzweifle deswegen nicht und ich bin Gott dankbar, dass er uns immer wieder Gnade gibt. Nun, das Herz ist erst einmal dort, wo dein Schatz ist. Das haben wir gelesen in Matthäus 6, Vers 21. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wo ist denn unser Schatz? Der Zusammenhang, in dem Jesus davon redet, da geht es um Geld, um Schätze auf der Erde zu sammeln. Das Kriterium für Schätze auf der Erde ist bei Jesus nicht der Wert in Gold gemessen oder in Silberlinge oder welcher Währung auch immer. Das, was Jesus dort als Kriterium für Schatz nimmt, ist Vergänglichkeit. Er sagt, die Schätze, die ihr hier sammelt, sie vergehen. Motten und Rost fressen es, Diebe kommen und stehlen. Es verschwindet irgendwann. Also in irgendeiner Art und Weise können diese Schätze verschwinden, weggehen und du verlierst sie. Und wenn wir dieses Kriterium Vergänglichkeit anwenden, da müssen wir schon sagen, da gibt es durchaus noch viel mehr Schätze, die vergänglich sind, die wir aber hier sammeln, auf der Erde. Also heutzutage gibt es den einen und anderen, der Flammen oder Likes sammelt im Internet. Und das ist uns auf einmal wichtig. Wie viele Leute folgen mir auf Instagram oder auf Facebook oder in anderen sozialen Medien? Manch einer hat damit nichts zu tun. Aber das ist auch eine Möglichkeit, wie wir erkennen können, wie wichtig es uns ist. Wie gut kannst du schlafen, wenn du merkst, dass dein Geld wegbröckelt, dass du es langsam verlierst, wenn du es zum Beispiel irgendwo angelegt hast, wo es nicht immer einen festen Zinssatz gibt? Wie ruhig kannst du schlafen, wenn du nicht genau weißt, wie du die Rechnungen alle bezahlen wirst? Worüber denkst du oft nach, wenn du darüber nachdenkst, was wirklich schön jetzt wäre? Was wünsche ich mir? Was würde ich gerne bekommen? Das kann auch immaterieller Wert sein. Vielleicht suchst du nach Beziehung, nach Anerkennung, nach Geliebtwerden. Und es ist dein Schatz. Du beschäftigst dich so viel damit, jemanden zu haben. Wir könnten den Test machen und ich würde sagen, was ist der häufigste Kontakt, den wir alle im Handy haben? Ja, vielleicht, wir sind ja sehr eingeschlossen mit uns als Gemeindemitglieder. Da ist dann vielleicht der Viktor sehr häufig gefragt oder auch noch ein paar andere. Aber Schatz habt ihr doch vielfach in euren Handys, oder? Also ganz viele haben jemanden, den sie unter Schatz abgespeichert haben. Ich tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht, wie das bei euch ist. Auch, aber ich weiß, dass das für mich ein ganz großes Problem ist, dass ich oft bereit bin, lieber an Gott und an vielen anderen Dingen, wichtigen Dingen zu kürzen, als von meiner Frau angenehme Zweisamkeit zu bekommen und das zu genießen. Es ist schön und ich muss natürlich auch aufpassen, dass das nicht zu kurz kommt. Das ist logisch. Aber ich merke immer wieder, dass mir das oft sehr viel wichtiger ist und mein Herz nicht so sehr bei Gott ist und bei dem, was Gott betrifft, sondern vielmehr bei jemand anderem. Nicht, dass es durchgehend ist. Nun verschiedene Schätze, ich möchte sie einfach nur aufzählen und dann zum zweiten Punkt gehen. Besitz hatte ich erwähnt. Es kann Erfolg und Ehre sein. Es kann aber auch Macht sein. Dieses gute Gefühl, Einfluss auf andere zu haben und die Angst, wenn ich nicht die Macht habe, Dinge zu tun, die ich tun möchte, wenn ich die Kontrolle verliere. Es kann Vergnügen sein, wo unser Schatz ist, oder auch Menschen. Nun, wir sollten die Frage ehrlich stellen, wo war dein Schatz in diesem Jahr? Wo war dein Herz? Wo hast du gesucht, was dein Leben erfüllt, was bestimmt, was du als nächstes tust, was dich dann beeinflusst, wie viel Geld du wofür ausgibst? Lass uns einmal in diese Kriterien hineingehen, herauszufinden, wie können wir zuverlässig erkennen, wo unser Schatz ist. Das ist der Punkt 2. Und ich möchte an dieser Stelle 4 Testkriterien aufführen. Das sind nicht alle, aber das sind meiner Meinung nach die wichtigsten, soweit ich das erinnern kann. Und die Bibel spricht über diese Testkriterien auch vielfach, in sehr unterschiedlicher Weise. Das eine ist Zeit. Das andere ist Geld oder Besitz allgemein. Das dritte Testkriterium ist Wort und Tat. Und das vierte sind Emotionen. Und ich glaube, wenn wir testen wollen, dann sind Emotionen vielleicht sogar eines der wichtigsten Sachen. Aber lasst uns die mal der Reihe nach anschauen. Kurz zur Zeit. Es ist irgendwie logisch, was dir wichtig ist, dafür hast du Zeit. Nicht immer so, wie du willst, das verstehe ich, aber ganz grob genommen. Es gibt Dinge, wo wir sagen, ich habe keine Zeit. Aber wenn der andere anruft und fragt, kann ich heute abends kommen? Dann geht es auf einmal, dass wir ganz viel zur Seite schieben und sagen, ich habe Zeit. Für dich habe ich Zeit. Das ist an und für sich nicht ungewöhnlich. Wir haben alle 24 Stunden. Ja, wir mögen unterschiedlich viel Geld oder Kleidung haben, aber wir haben alle 24 Stunden. Das macht uns auf gleichem Level wie auch den Präsidenten oder alle anderen großen Menschen dieser Welt. Sie haben alle 24 Stunden. Wofür verwendest du die Zeit? Wo kürzt du für welche Inhalte? Und das ist ein guter Test. zu schauen, wofür nehme ich mir Zeit, wofür habe ich immer wieder Zeit und wofür nehme ich mir nicht Zeit. Und wenn wir dann merken, dass wir immer Zeit für Vergnügen finden und doch irgendwie nie zu der Zeit mit Gott kommen oder nicht so wirklich gründlich, ausführlich, irgendwie scheint dort etwas nicht so ganz zu stimmen. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt muss ich ja, um guter Christ zu sein, zu sagen, okay, ich muss eine Stunde stille Zeit haben, damit ich am Abend eine Stunde einen Film gucken kann. Und wenn du dann immer so durch den Tag gehst und das so machst, sorry, aber dein Herz ist wahrscheinlich immer noch beim Vergnügen und es will nur sein Gewissen ein bisschen aufpolieren. Deswegen machst du eine Stunde stille Zeit. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns die Fragen stellen, wofür nimmst du dir Zeit und wofür nicht? Das ist ein sehr gutes Kriterium, um zu gucken, wo ist dein Herz? Nehmen wir mal an, jemandes Herz wäre bei seinem Besitz und er hat gute Anlagen. Was wird er machen, wenn sein Herz dort drin steckt? Er wird sich immer wieder Zeit nehmen, um dorthin zu gucken. Immer wieder wird er die Seiten öffnen, wo seine Bankkonten sind und schauen, wie viel Geld ist da, wie viel Geld ist nicht da. Er wird immer wieder zusammenzählen. Oder er wird besorgt sein, wenn das Einkommen plötzlich nicht mehr so hoch ist und er nicht mehr so viel sparen kann. Und er wird nach Möglichkeiten suchen, weiter zu arbeiten, vielleicht noch einen zweiten Job nehmen. Oder wie auch immer. Wir sind dann, wo unser Herz ist, dort investieren wir Zeit hinein. Der zweite Punkt ist Geld und Besitz. Das, wo dein Schatz ist, da steckst du auch Geld hinein. Ihr könntet einmal wirklich den Test machen und schauen, wofür gebt ihr Geld aus? Mir ist schon klar, dass für viele wahrscheinlich der Posten fürs Wohnen der höchste sein wird. Die Miete und dann das, was noch als Nebenkosten mit dazukommt. Wir leben in einer solchen Welt und können dort erstmal nicht heraus. Aber wenn wir das Geld, das wir wirklich übrig haben, also das, wenn alle wichtigen Kosten abgedeckt sind, die wir nicht verändern können, wenn dann das, was übrig bleibt, einmal geguckt wird, wofür schiebe ich das hin und her, was leiste ich mir häufiger und wo sage ich mir, na ja, dafür habe ich das Geld dann jetzt doch nicht oder ich möchte es zumindest nicht dafür ausgeben. Das zeigt dir, wo dein Herz ist. Und wenn ihr einmal in das vergangene Jahr schaut und guckt, wofür gebt ihr was aus, also habt ausgegeben, dann ist das wiederum ein weiteres Testkriterium dafür herauszufinden, wo euer Herz im vergangenen Jahr tatsächlich war. Das vierte ist Wort und Tat. Johannes ermahnt uns dazu, lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit. Ja, dort sagt er schon, es reicht nicht nur Worte zu machen, sondern auch Taten. Nun, die Sache mit Worten ist eindeutig. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also ist das ein von Jesus Christus bestätigtes, sehr gutes Testkriterium herauszufinden, was in unserem Herzen ist und wo unser Herz ist. Wovon redest du oft? Es ist manchmal wirklich auffallend, dass Leute in einer Gesellschaft, in einer Gruppe von Menschen, die sich gut kennen, sagen wir mal Familie, und sie reden viel miteinander und da ist nicht Schüchternheit das Problem, sondern da ist einfach nur allgemeine Offenheit und sie reden miteinander. Und dann geht das Thema auf das eine und plötzlich hat der richtig viel zu sagen. Dreimal dürft ihr raten, was das bei mir ist, wann ich nicht aufhören kann, wenn es irgendwelche theologischen Fragen betrifft oder medizinische. Ja, dann glaube ich immer eine Menge dazu zu wissen, und dann auch dazu sagen zu müssen. Rückblickend sage ich mir dann manchmal, ja, man muss nicht immer alles sagen, was man weiß. Nicht immer ist das sinnvoll. Ich meine, wenn es demjenigen genutzt hat, ist es gut, aber manchmal frage ich mich schon, war das nützlich? War das wirklich alles nützlich, all diese Dinge jetzt weiterzusagen? Aber mein Herz ist voll davon. Ich bin von vielen medizinischen Fragen und Sachen einfach erfüllt und ich finde das sehr spannend. Es ist nur logisch, dass es immer wieder rauskommt. Ich finde es aber immer sehr traurig, wenn Situationen kommen, und ich rede aus Erfahrung, wenn dann wieder eine geschlossene Gruppe zusammensitzt und sie kennen einander wirklich gut und sie können über viele Dinge problemlos miteinander reden.
Und dann spricht einer auf einmal über Dinge, die er mit Gott erlebt hat. Und das war ein betretenes Schweigen. Plötzlich hat keiner mehr viel zu sagen. Und sie alle nennen sich Christen. Und dann frage ich mich, wo ist ihr Herz? Warum fließt es nicht über von den Dingen, die sie von Gott gelernt haben? Also ich sage jetzt nicht, dass diese Menschen da nicht gerettet sind oder so, das sei mir ferne, das zu behaupten. Aber die Frage muss erlaubt sein, wo ist ihr Herz, wenn sie über Gott nichts zu sagen haben, obwohl sie Christen sind? Es gibt sicherlich unterschiedliche Gründe, aber das ist ein gutes Testkriterium, das Jesus uns gibt. Wovon dein Herz voll ist, das läuft in den Mund über. Dein Herz ist dort, wo der Schatz ist. Also wo ist dein Schatz? Das, worüber du viel redest. Das ist dir wichtig. Es funktioniert nicht immer, aber sehr viel. Wir wissen manchmal sehr gut in gewissen Gesellschaften, eigentlich ist mein Herz voll jetzt von dieser Sache, aber da werde ich ja nicht gut dastehen, wenn ich darüber rede. Also schweige ich gefälligst, obwohl mein Herz davon voll ist. Also wir können uns auch manchmal selbst betrügen. Ich möchte jetzt auf das vierte Kriterium eingehen und das sind Emotionen. Und ich möchte an dieser Stelle ein bisschen weiter ausholen, weil ich glaube, dass Emotionen am ehrlichsten zeigen, was im Herzen ist und wo unser Schatz ist. Wo das ist, was uns wirklich lieb und teuer ist. Beim Reden hatte ich schon gesagt, können wir manchmal uns kontrollieren und sagen, okay, ich rede hier jetzt nicht von Geld. Denn wenn ich jetzt hier in diesem christlichen Kreis von Geld rede, was denken die dann von mir? Dass ich geldgierig wäre. Ich bin ich ja nicht. Gut, vielleicht ist das trotzdem, aber wir wollen es ja nicht, dass die anderen es wissen. Das sieht schlecht aus. Also beherrschen wir uns. Manchmal ist es interessant, dann zu gucken, was kommt beim Menschen heraus, wenn er dement wird und nicht mehr kontrollieren kann? Worüber redet er dann? Und dann ist es oft so, dass dann so manch ein Christ plötzlich in Dinge, in Sünden hineinkommt, wo man sich fragt, wo kommt das her? Nun, das kam aus einem Herzen, das schon immer da war. Nur das Gehirn hat es unterdrückt, weil es wusste, hier darf ich es nicht zeigen, dann werde ich ganz schlecht dastehen. Emotionen können wir aber bei weitem schlechter unterdrücken als zum Beispiel Worte oder Taten oder das Geldausgeben kontrollieren oder wofür wir unsere Zeit geben. Emotionen kommen oft so unvorhergesehen heraus, dass sie uns klar sagen, da ist das Herz. Ich habe schon an einer Stelle einmal gesagt, dass Liebe kein Gefühl ist. Liebe ist die Grundlage von Gefühlen. Deswegen geht Liebe mit Gefühlen einher. Liebe wird nicht ohne Gefühle auftreten. Aber Liebe selbst ist nicht ein Gefühl, keine Emotion, sondern die Grundlage für die Emotion. Ein Beispiel, wenn ich jemanden sehr liebe, und ich darf, glaube ich, behaupten, dass ich meine Frau liebe, und ihr etwas Gutes passiert und sie eine richtig große Freude erlebt und sie sich freut, werde ich mich ungekünstelt, ganz echt, mitfreuen. Weil das, was ich liebe, etwas Schönes erlebt hat, freue ich mich auch. Wenn das, was ich liebe, in Gefahr ist und in ernsthafter Gefahr, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht nach Seelsorgegesprächen fragen müssen. Das wird mich wenig interessieren. Das, was ich wirklich liebe, ist jetzt in so starker Gefahr, ich muss mich erst darum kümmern. Dort wird Angst hervorkommen. Wenn jemand anders in Gefahr ist, und ich weiß von vielen Menschen heute, die in großer Gefahr sind, sei es Hunger, sei es Krieg, sei es andere Art von Katastrophen, finde ich das nicht gut. Es kann mich traurig machen. Es lässt mich nicht unberührt. Aber wenn in Ukraine die Sirenen heulen, wird in mir nicht Angst ausgelöst. Ich habe es aber bei Markus und Anastasia anders erlebt. Wenn dort in den Nachrichten hieß, dass Kiew wieder beschossen wurde, war Anastasia sehr, sehr unruhig und verängstigt. Bis sie erfahren hat, dass ihre Eltern, die in Kiew leben, wohlauf sind und ihr Haus nicht getroffen wurde. Und wir alle verstehen es. Das, was wir lieben, bringt die Gefühle hervor, die wir haben. Wenn das, was du liebst, einen schweren Verlust erleidest, weinst du mit. Wenn du irgendwo einfach nur eine Trauerprozession siehst und du fährst dran vorbei, wird es dein Herz vielleicht auch aufwühlen, aber es wird dich nicht gleich zu einem Mitweinen drängen. Manchmal lässt uns etwas sogar kalt. Das, was du liebst, wird die Gefühle hervorbringen. Und umgekehrt gesagt, die Gefühle, die Emotionen, die du hast, zeigen, was du liebst. Und sie sind so ein guter Indikator. Frag dich einmal, wann wirst du zornig? Wirst du zornig, wenn dein Nachbar Gott lästert? Ich denke, dass wir alle sagen werden, das ist nicht gut. Und vielleicht wird der eine und andere auch ein bisschen traurig sein und das auch vielleicht ein bisschen Schmerz empfinden. Aber werden wir zornig, verärgert darüber? Es ist ungerecht, einen gerechten Gott zu beschimpfen, er wäre ungerecht. Es ist nicht fair. Aber wirst du dann zornig? Zorn ist die Emotion, die Ungerechtigkeit wiederherstellen möchte, die wieder Gerechtigkeit hervorbringen will und die bereit ist, mit großer Motivation auch wirklich einzugreifen, damit die Gerechtigkeit wieder hergestellt wird. Das ist das Grundprinzip von Zorn, von Ärger, von all diesen Dingen. Wenn aber dein Name von deinem Nachbarn gelästert wird, wenn er über dich schimpft und dich verunglimpft, kommt da nicht schnell Zorn auf? Wo ist dein Herz? Was ist dir wirklich wichtig? Scheint es da nicht eher so, dass dein Name, die Ehre deines Namens, dir wichtiger ist als die Ehre von Gottes Namen? Und wofür wurden wir aber geschaffen? Um Gott zu ehren, um ihn zu verherrlichen. Und um uns für immer an ihm zu erfreuen. Das ist unser größtes Ziel, Gott zu ehren und uns an ihm zu erfreuen. Aber wo du zornig wirst, merkst du, wo deine Liebe tatsächlich liegt, wo dein Herz ist. Zorn ist vielleicht einer der besten Emotionsindikatoren, die uns verraten, was uns wirklich wichtig ist, wofür wir bereit sind zu kämpfen, wofür wir bereit sind, unsere Stimme zu erheben, im wahrsten Sinne des Wortes, wofür wir manchmal bereit sind, die Fäuste zu ballen, wenn es nötig ist. Zorn kann Kräfte hervorrufen, die sonst nicht entstehen. Und das ist gut so, weil Gott gerecht ist und er Gerechtigkeit haben will. Und er will, dass seine Kinder dort, wo Ungerechtigkeit geschieht, auch einsteigen und eingreifen. Aber was machen wir? Wir haben vieles auf uns bezogen, nicht mehr auf Gott, wofür wir eigentlich geschaffen wurden. Und jetzt werden wir nicht zornig, wenn Gottes Gerechtigkeit missachtet wird, sondern wenn mein Wunsch, so wie ich denke, dass es gerecht wäre und sein soll, wenn der missachtet wird, wenn der verletzt wird. Und deswegen sagt Jakobus, der Zorn eines Mannes, eines Menschen, vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist das Problem beim Zorn des Menschen. Das Grundproblem. Das formuliert Jakobus so kurz und knapp, so wunderbar. Du kannst die nächste Emotion nehmen. Wann kommt bei dir richtig Freude auf? Wann fängst du an zu jubeln? Wie viele von uns freuen sich mit aufrichtiger Freude, wenn sich wieder ein Mensch zu Gott gekehrt hat, den wir gar nicht kennen? Die Engel jubeln, die sind mit den Menschen nicht verwandt. Ihnen geht es um Gottes Ehre. Sie freuen sich, wenn Menschen zu Gott kommen und sie jubeln. Und die Menschen sagen, gut, das ist wunderbar. Aber da kommt nicht wirklich Emotionen hoch. Wenn aber unsere Fußballmannschaft gewinnt, na dann, da sind Emotionen im Spiel. Es sei denn, jemand interessiert sich gar nicht für Fußball, der sieht dort den Ball hin und her fliegen und der geht so emotionslos aus diesem Spiel und fragt sich, sorry Leute, ich kann euch nicht verstehen. Der eine verzerrt sich vor Trauer oder jubelt und der andere, der versteht nicht so ganz, wieso der Ball mal häufiger dort und mal häufiger dort ist. Wo du wirklich Freude hast, Das ist das, was du liebst, was dir wichtig ist. Wenn deine Kinder einen richtig guten Erfolg gelandet haben in der Schule, vielleicht im Sport oder in Noten oder wo auch immer, und sie jubeln, sie haben den Ausbildungsvertrag bekommen, den sie gerne wollten, was auch immer, dann freuen sich die Eltern so richtig mit und wir merken, da ist ihr Herz bei den Kindern. Und sie jubeln, weil dort die Freude des Kindes ist. Und das ist gut. Natürlich ist das Kind für die Eltern etwas sehr Wertvolles, Liebes. Aber wie sieht es aus, wenn wir uns als Geschwister in der Gemeinde betrachten? Wie sehr freut sich der eine Leibteil, also das eine Glied, wenn dem anderen Glied Ehre zuteil kommt? Ist dann Freude da? Und wie sehr trauert das eine Gemeindemitglied, wenn dem anderen etwas passiert? Gibt es da nicht manchmal sogar Schadenfreude? Mir ist es jetzt doch besser gelungen als dem. Ich habe doch schon immer gesagt, dass man das Ganze so machen sollte und nicht anders. Wir merken an Emotionen, wo unser Herz ist. Was ist es, was uns wirklich traurig macht? Was ist es, was uns wirklich Freude bringt? Was ist es, was Abneigung in uns hervorruft, also Ekel? Ist es wirklich Sünde oder ist es Dinge, die uns einfach unangenehm sind? Unabhängig davon, ob es Sünde ist oder nicht. Manchmal kann große Sünde, die Ekel hervorrufen sollte, so manch ein Bild im Internet, das bringt plötzlich Lust hervor statt Ekel. Aber wofür hat Gott uns diese Emotion gegeben? Doch nicht, damit wir es an uns testen, was mir angenehm ist oder nicht, sondern was ist Gott angenehm? Geschwister, eines könnt ihr sicher sein, wenn ihr die Emotionen in eurem Leben sehr genau untersuchen werdet, wann werde ich zornig, warum werde ich zornig, am besten funktioniert es dann, wenn du gerade zornig geworden bist. Und du am Ende sogar sagst, das wollte ich gar nicht so, ich habe überzogen, das war nicht richtig, war nicht gut, aber er ist schon da gewesen, der Zorn. Er hat gezeigt, wofür dein Herz brennt, was dir wirklich wichtig ist. Emotionen sind Fenster in unserem Herzen. Ja, sie öffnen Fenster, um hineinzugucken, was wirklich wichtig ist für dich. Wenn ihr das tut, werdet ihr viel Grund bekommen zu verzweifeln. Und immer wieder werdet ihr feststellen, ich lebe viel mehr für mich als für Christus. Viel, viel mehr. Und dann brauchen wir Gnade, viel Gnade. Und die Freude, Gott wusste es im Voraus, dass du jahrelang als Gläubiger oder jahrzehntelang als Gläubiger immer noch viel mehr wegen deiner Angelegenheiten wütend werden wirst und nicht wegen Gottes missachteter Gerechtigkeit. Gott wusste es. Und viel mehr wusste er ist nicht überrascht. Das ist eine der Grundemotionen, meines Wissens nach die einzige, die Gott nicht hat. Alles andere hat Gott als Emotion auch. Also Worte dieser Emotionen, die auch von Gott gebraucht werden, dass er sie hat. Solche Sachen wie Freude, Zorn, Ekel und dergleichen. Aber Überraschung gibt es bei Gott nicht, weil er das alles kennt. Und trotzdem hat er uns angenommen. Er hat uns gerettet. Weil die Gerechtigkeit, die er anschaut, die von Jesus Christus ist. Das ist so wunderbar. Und das ist die Dankbarkeit, die dann umso mehr hervorkommt. Und diese Gnade möchte ich nicht missen, euch weiterzugeben, dass ihr immer wieder daran denkt. Aber bitte prüft euer Herz. Achtet darauf. Und die dritte Frage, da werde ich nicht viel Zeit aufwenden, aber die möchte ich euch für den Nachhauseweg für das nächste Jahr mitgeben und ich hoffe, ihr werdet immer wieder daran denken. Wo wird dein Herz im kommenden Jahr sein? Wo sollte es sein? Wo gehört es hin? Wenn du wirklich Gott gehörst, dann gehört dein Herz Gott. Dann gehört dein ganzes Innerstes, dein ganzes Selbstverständnis Gott. Dann musst du ja all dein menschliches Selbstverständnis verleugnen und für Christus leben. In ihm eine neue Identität annehmen. Das, was ihm lieb ist, soll dir lieb sein. Was Gott erzürnt, soll dich erzürnen. Was ihn erfreut, soll dich erfreuen. Wovor Gott Ekel hat, sollte bei dir nicht Lust hervorrufen, sondern Ekel hervorrufen. Wo wird dein Herz im nächsten Jahr sein? Ich wünsche, dass ihr das an diesen vier Kriterien prüft, die ich euch gegeben habe. Wofür verbringt ihr Zeit? Wofür gebt ihr Geld aus? Was sind die Worte, die ihr redet? Und die Taten? Aus Gedanken im Herzen entstehen Worte und Taten. Was ist das, was ihr tut? Was sind die Emotionen, die aus euch herauskommen und zeigen, wo die Liebe eures Herzens ist, wo der Schatz liegt? Wo gehört euer Herz hin? Und möget ihr alle jeden Tag daran denken, mein Herz gehört Gott. Und deswegen will ich auf das Herz aufpassen und es bewachen. Ich will darüber wachen, denn aus ihm quillt das Leben. Amen. Unser Gott und Vater im Himmel, du hast uns ein Herz gegeben, aus dem Liebe hervorquillt. Und ich bitte dich in Jesu Namen, dass du dafür sorgst, dass unser Herz dir gehört und dass deine Liebe zu deinen wertvollen Dingen hervorquillt und dass die Liebe nicht uns selbst meint. Und ich bitte dich auch, dass du jedem hilfst, und ich möchte mich da ganz bewusst einschließen, jeden Tag neu, jede Woche, jeden Monat neu, darauf zu achten, das Herz zu behüten und zu schauen, wo es ist, wo unser Schatz ist, was uns wirklich lieb ist. Und dann immer wieder neu zu dir zu kommen und von dir die korrekte Ausrichtung zu erhalten. Amen.